Sali Dominik, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Ja, wie lange haben wir Zeit? Weil meine Persönlichkeit ist natürlich vielfältig wie mein Arbeiten und von dem her weiss ich nicht, ob man die
du
Zeit
Du darfst kennt. Einfach loslegen.
Also mein Name ist Dominik Deville, ich bin Moderator bei der SRF-Sendung Deville, die heisst wie meine Mutter. Und ja, was bin ich sonst? Ich bin sonst das, von was mich die Menschen sehen. Aber ich mache verschiedene Sachen, da habe sehr viele verschiedene Interessen. Aber eigentlich bin ich als Moderator, glaube ich, bekannt beim SRF.
Und jetzt in der Sommerpause. Was macht der Dominik in der Sommerpause?
Nach der Show ist vor der Show. Und das ist ein wahrliches Ding. Also wir sind eigentlich schon wieder im Vorbereiten für die nächste Staffel, die Mitte September startet. Das ist dann, glaube ich, die 12. Staffel schon, die wir haben. Und wir fangen jetzt schon an, Sachen an, schreiben, Ideen zusammenbröseln, machen ein paar Umstellungen, wie jedes Mal. Also es gibt eigentlich immer rund um die Uhr etwas zu tun. Und die Zeit, wo ich nicht fürs SRF arbeite, versuche ich irgendwie mit meinen Kindern zu verbringen oder nehme auch mal so Termine wahr, die sonst flach liegen, wie jetzt der zum Beispiel, wo ich mich jetzt auch sehr drauf freue.
Und für Muse, so jetzt für Bühne und so?
Für die Muse, also ist Bühne für mich Muse? Muse ist eigentlich nicht für mich Bühne, ganz ehrlich gesagt. Also Bühne ist auch ist für mich Arbeiten, ist ein Job. Ich hatte jetzt einen Auftritt letzte Woche und der hat erstaunlich viel Spass gemacht. Ich bin recht gestresst dort auch noch, aber quasi sogar aus der Staffel rausgekommen. Und dann finde ich es immer so ein schwierig, gerade wieder auf eine Bühne aufzustehen und gerade wieder so in eine Sendefunktion hineinzugehen.
Ja, es ist ein anderer Filter, oder?
Genau, und das hat mir aber erstaunlich viel Spass gemacht, weil es auch den Leuten sehr Spass gemacht hat. Und ich merke, die sind sehr ausgehungert jetzt nach Live-Erlebnis. Und das war toll gewesen. Und deswegen habe ich jetzt auch nächste Woche habe ich wieder einen Auftritt. Ich habe es leider vergessen, wo. Ich kann auf meiner Homepage nachschauen. Ich freue mich drauf.
Was bedeutet dir Bühne?
Bühne bedeutet mir, ich finde Fernsehen und Bühne sind wahnsinnig zwei unterschiedliche Darstellungsorte, um sich darzustellen. Also Fernsehen funktioniert halt wahnsinnig, ist eine Punktlandung. So dass live vor sich hindröseln, die guten alten Zeiten von Wetten, das, wo man überziehen und wo jeder irgendwie nur so im Kopf hat, die sind vorbei, die ganzen Live-Events, das gibt es nicht mehr, das ist genau taktet, das ist alles geschrieben, das wird geschnitten, das muss auf die Sekunde quasi alles stimmen. Und auf der Bühne ist es umgekehrt, natürlich, dort hast du, dort ist die Zeit auf deiner Seite, dort hast du die Leute, die kommen, die zahlen und die kannst du 3 Stunden, ich habe schon 3-stündige Shows gemacht. Ich hoffe, es ist nicht so qual geworden für die Zuschauer, aber ich glaube es nicht. Das ist, glaube ich, der grosse Unterschied, dass du kannst mit dem Raum spielen, mit den Leuten kannst spielen.
Ich schätze dann im Moment innen auch ein
bisschen. Genau, du kannst mit der Stimmung spielen. Du kannst auch mal nichts sagen und mal einfach die Stimmung auffangen im Saal. Das klingt jetzt wahnsinnig esoterisch und hippie-mässig. Aber das ist etwas, wo ich sehr viel Spass daran habe. Und das, im Fernsehen ist das nicht möglich. Also im Fernsehen muss das, oder ist es weniger möglich. Dort muss es einfach takten und das muss ein Uhrwerk sein. Da muss das eine ins andere reingreifen.
Ist das schwierig gewesen, der Wechsel? Weil eben, du sagst ja, die Bühne ist immer der Moment, wo du jemandem willst, einen Moment kreieren, den er noch nicht kennt.
Genau.
Und im Fernsehen wiederholt sich ja gewisses immer wieder. Hast du dich da gut abgefunden oder hast du müssen reinkämpfen?
Das habe ich müssen. Also es war schon eine Umstellung, wo man hat müssen merken, ich mag mich noch erinnern, wo wir die ersten Piloten für Deville gedreht haben. Dass ich dort so mit einer Bühne, mit meiner Bühne-Erfahrung einfach rein bin, von Kamera getreten bin. Das ist im Giftschrank gelandet, das kann man nicht anschauen, das Zeug. Also ist zwar spannend zum Schauen, aber es ist nicht öffentlich. Und dann die ein, zwei Piloten, da habe ich die geschaut und habe gefunden, Jesus Gott, das geht überhaupt nicht.
Weil's, warum?
Weil es ist viel zu langsam. Es ist so langsam und es ist so, ich habe viel zu fest mit den Leuten, dort sind auch Leute, Publikum rum gesehen, viel zu fest für die Leute gespielt. Und man vergisst, dass du nicht für die 100 Leute im Studio spielst oder actest oder was auch immer, sondern für die Leute, die daheim sitzen. Das ist extrem wichtig. Du musst für die Kamera spielen, du musst mit der Kamera spielen, mit der Kamera reden. Denn sonst fühlst du dich, oder so ist es mir gegangen, als ich mir selber zugeschaut habe, dass ich mich sehr ausgeschlossen gefühlt habe. Ich bin vor dieser Scheibe. Das Fernsehen ist ein wahnsinniger Filter und das hat eine Bühne.
Aber
nicht.
Was machst du mit einer Kamera? Ich habe ja auch schon ein bisschen Kameraerfahrung, gibt dir ja kein Feedback.
Ja, mit dem musst du leben. Oder mit dem habe ich jetzt auch. Also finde, wenn das ein Reporterfunktion ist, eine Nachrichtensprecherfunktion, ist das okay. Aber natürlich als Comedian oder als Satiriker oder wie man das auch immer nennen will, was ich da mache und viele andere. Wir haben jetzt 1,5 Jahre ohne Publikum müssen auskommen und haben gleich irgendwie müssen uns betätigen, irgendwie müssen senden. Also ja, da gewöhnst du dich daran.
Und das kann man dann auch ein Gefühl überkaufen, dass ein Gag auch gleich zündet, auch wenn eine Kamera kein Feedback oder kein Publikum gibt?
Es hat natürlich positive Effekte, die Gags, die nicht zündet, die merkst du natürlich nicht. Das ist vor Publikum natürlich viel härter, kannst du dir vorstellen. Von dem her, ein Gag zündet oder nicht. Es gibt ja schon so, irgendwie so gewisse Regeln, die man ein bisschen befolgen kann. Und wir machen das jetzt auch schon über 100 Sendungen lang.
Und das muss ja irgendwo ein Feedback kommen sein, dass es anscheinend momentan noch zündet, oder?
Genau, also irgendwie, das gibt es schon immer. Also vor allem bei mir ist, wenn ich selber Freude an der Pointe habe. Also ich bringe grundsätzlich keine Pointe, bringen, wo ich keine Freude daran habe oder wo ich mich nicht daran erfreue, dass wir uns die ausgedacht haben. Und die sind ja auch alle handverlesen, die Pointe, darf man wirklich so sagen, von mir persönlich. Und deswegen ist jede Pointe ist wie ein Kind für mich. Ich erfreue mich an jedem, auch wenn es mal nicht so tut, wie sie sagt.
Und wenn man eine Sendung macht zum Thema Sekte, kommt man dann da nachher auch Feedback über im E-Mail-Postfach?
Das ist natürlich so, klar. Also die Sektensendung hat natürlich auch bei den Ombudsleuten wieder für Furore gesorgt. Das hat natürlich da,
also nicht nur in deinem Postfach?
Nicht nur in meinem Postfach, sondern auch im richtigen SRF. Weil das sind natürlich Leute, die sind organisiert und man sieht, das sind nicht 100 Leute, sondern das sind irgendwie 10 Leute, die sich absprechen und dann da am Ombudsmann zusammen das schicken. Aber ich habe persönlich Posten bekommen.
Okay.
Und alles, aber sehr wohlwollende Post von Leuten, die mich segnen, von Leuten, die mir vergeben. Ich habe viel Vergebung erfahren, wirklich. Wo, ich habe viel Gebet zugeschickt bekommen, gute Wünsche und gute Tipps, wie es doch mit dem Deville und dem Himmelreich doch noch könnte klappen in Zukunft.
Und ich habe Gitarre gratis Stunde bekommen.
Also, und natürlich viele Einladungen. Um mal vorbeizukommen und mir das anzuschauen, dass man da also wirklich, ganz sicher kein Sekten ist, sondern nur mehr fürs Gute einsteht. Aber meine Zeit ist so knapp. Da komme ich lieber zu dir.
Das schätze ich sehr. Ich wollte dich auch nicht irgendwie bekehren oder so. Also du musst keine Angst.
Doch, du bekehrst mich aber zum Podcasten.
Ah, okay.
Weil ich bin ja nicht, wie gesagt, ich bin nicht so ein Podcast-Freund. Ich konsumiere es nicht.
Okay, warum? Keine Zeit, weil auf den Zug fahren, oder? Du hast ja kein Smartphone.
Ja, jetzt hast du auch wieder, ja. Aber ich habe gerade gestern beschlossen, dass ich jetzt eins muss.
Okay.
Weil es ist wirklich, jetzt ist es richtig krass, ein bisschen am Arsch. Also die Leute verstehen mich anscheinend nicht mehr.
Und das ist schlecht.
Das ist natürlich schlecht, weil ich doch relativ viel am Telefon hänge.
Und auch kein Ritsch, oder?
Also. Uns ist auch so ein bisschen strötzlitzig. Aber nochmal um zurück zu dem Podcast. Ich lese lieber, als dass ich höre. Und wenn ich höre, dann höre ich tatsächlich
Musik,
aber auch nicht mehr so viel. Wenn ich irgendwie mein Training mache, auch ich habe hier meine physikalischen Verletzungen, die ich jetzt mit dem Alter, was ich jetzt melde. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie da bei der Physiotherapie bin und etwas höre beim Training, dann sind das wirklich Hörspiele. Ich höre wahnsinnig gerne so klassische Hörspiele, Sherlock Holmes und so weiter. Podcast, irgendwie das. Ich weiß nicht, weil sonst die ganze Zeit um mich herum reden und ich wahnsinnig viel rede. Muss ich in meinem Beruf muss ich irgendwie nicht noch.
Übst du dich im Schweigen und im.
Ja, es ist auch, Hörspiel ist auch Schweigen, aber Hörspiel ist irgendwie inszeniert und da wird eine Story erzählt und ist ein Ablauf.
Ja, und kannst dich auch dran heben, oder?
Kannst du irgendwie dran heben.
Irgendwann findet der Sherlock Holmes.
Genau, irgendwann ist es fertig und dann ist das Training fertig. Und dann ist das gut für dich. Und deswegen habe ich lange keinen Podcast angenommen. Und jetzt habe ich dir zugesagt und habe noch jemandem nächste Woche zugesagt und lasse das mal wieder solo wirken.
Mit 25 bist du, glaube ich, von Berlin zurückgekommen in die Schweiz, aber glaube auch ein bisschen havariert. Wie war die Zeit für dich, jetzt auch Hilfe anzunehmen Weil ich glaube, du bist auch gepflegt worden, weil gar nichts mitgegangen ist. Wie war die Zeit gewesen?
Ja, jetzt wenn ich so neben dir sitze, tun das alles so ein Pipifax. Aber was ist, also gut, ich hatte einen Unfall, einen schweren Bühnenunfall in Berlin und habe kein Geld mehr gehabt und bin wirklich, also weißt, das Knie war zerstört gewesen. Und ich konnte nicht mehr laufen. Und du weißt, wenn halt nicht mehr laufen, dann ist halt ganz schnell fertig mit ganz vielen Sachen. Das heisst, ich bin wirklich auf Deutschland, in die Schweiz zurück, habe ich mich verfrachten lassen, also bin mit dem Zug, und bin wieder bei meinen Eltern eingezogen und die mussten dann mehr wieder in die Dusche reinhelfen und mir helfen abduschen. Also wirklich von ganz unten wieder anfangen. Ja, wie war es gewesen? Jetzt rückblickend, ich hatte dort in Luzern ein gutes soziales Netz gehabt. Gell? Ich hatte viele Freunde gehabt, ich habe den Kontakt nie ganz abgebrochen. Ich bin relativ, habe ich schnell wieder geschaut, dass ich wieder eine Band gegründet habe, einen kleinen Job angefangen. Also das ist mir, bin dort sehr gut aufgefangen worden und so ist die Zeit vorbeigegangen und habe meine Physiotherapie gemacht und nach einem halben Jahr ist das überstanden gewesen und ja, ich hatte dort wahnsinniges Glück gehabt.
Aber Hilfe annehmen war für dich kein Problem gewesen, weil eben als Punk plötzlich dann wieder Hilfe anzunehmen.
Nein, im Nachhinein. Also ist jetzt gerade noch, wenn du mich jetzt so fragst, Hilfe annehmen. Es ist noch schwierig, mich daran zu erinnern. Ich bin sowieso jemand, der sich mehr immer die schönen Sachen erinnert und weniger die schlechten Sachen. Es ist jetzt, ich weiß schon, ich habe meine verzweifelten Momente gehabt, weil ich wirklich, ich bin ganz bei Null wieder müssen anfangen. Und das Experiment Berlin ist ja quasi, weißt du, wo ich wirklich alles aufgegeben habe. Ich bin halber Deutsche, ich habe die Schweizer Staatsbürgerschaft abgegeben quasi. Ich habe nicht abgegeben, halb alles aufgelöst, ohne was auch gegangen ist. Und bin einfach auf Berlin und habe gedacht, so, jetzt geht es los, jetzt mache ich mal da einfach und schaue, wie ich rauskomme. Und es ist dann schlussendlich nicht gut. Also es war so ein brachialer Abbruch von dem Experiment gewesen. Und aber schlussendlich schaue ich immer einen, wo ich gelandet bin und das war wahnsinnig nötig gewesen, weil das sind da natürlich Storys erlebt und Geschichten und das habe ich alles in meinem ersten Comedy-Programm auch verarbeitet und wegen dem bin ich da, es braucht alles.
Was gibt dir Pädagogik oder gibt es dir noch irgendetwas jetzt auch in deinem jetzigen Arbeiten?
Ich bin ja Vater von zwei Kindern, das heisst, ich muss Pädagogik tagtäglich anwenden, mehr als mir lieb ist.
Aber du bist glaube ich zuerst Pädagoge vor Vater.
Ja, ich bin zuerst Pädagoge vor Vater. Und muss im Nachhinein sagen, umgekehrt wäre es, glaube ich, schlauer gewesen. Also ich finde... wenn ich jetzt in den Kindergarten zurück wäre, wäre ich, glaube ich, ein viel, viel besserer Kindergärtner. Auch den Eltern gegenüber viel mehr Verständnis für die Eltern.
Warum? Jesus Gott.
Ja, weil man einfach merkt, dass Kind haben, Kind aufziehen, eigene Kind, das ist ein Job, das ist ein harter Job, der nicht immer schön ist. Also es ist ein wahnsinnig harter Job und da braucht es viel Verständnis, haben wir gesagt, von der Lehrerinnen und Lehrer oder Kindergärtner und Kindergärtner. Wenn man immer so flucht über die Eltern, wo man jetzt nicht an das denkt, jetzt habe ich doch dreimal das geschrieben, dass man heute und jetzt hätte er wieder nicht dabei.
Und kein Bock für die Eltern
habe. Genau, und gut, das habe ich immer sehr gerne gemacht. Dort, und das ist natürlich das ganze Show-Ding.
Bühne so.
Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn Leute, die dazu mal meine Eltern waren, von den Kindern, die ich unterrichtet habe, die sind, glaube ich, nicht wahnsinnig erstaunt, dass sie mich im Fernsehen als Host von so einer Show sehen. Ich glaube, das ist Eltern oben, ist wirklich etwas, was ich immer gerne gemacht habe. Sowieso, ich habe den Job super gerne gemacht. Irgendwann ist es einfach vorbei gewesen. Bei mir ist immer alles irgendwie mal ein bisschen vorbei und dann kommt etwas Neues. Und eine neue Tür geht auf und ich komme dann auch immer sehr gerne in neue Türen rein.
Auch wenn sie noch nicht aufgehen.
Auch wenn sie noch nicht ganz offen sind. Oder wenn sie noch mal ganz kurz offen sind. Also ich bin halt einer, der eher nicht zweimal überlegt, soll ich jetzt dort in die Tür reingehen. Sondern ich gehe einfach mal. Und weil das, was zurückliegt, ist immer okay gewesen, das zu verlassen und wieder irgendwo neu anzufangen.
Aber hast du schon integrativen Kindergarten jetzt schon bei dir gegeben? Also ein Kind mit einer Körper- oder Sinnesbehinderung?
Das hat gerade so angefangen, sag ich mal. Es ist ja so, man hat dann so die Heilpädagoginnen, hat man gehabt, ja, die dann so klassenweise gekommen sind Und das hat kein Jesus Gott. Weißt du, das ist ja immer, du weißt, das ist gerade mit der Pädagogik, es kommt und geht. Es kommen neue Ideen, dann machen alle mit, dann geht das zwei Jahre, dann wird das wieder zurückgefahren. Aber ich selber habe jetzt nie ein Kind gehabt, das klar eben integrativ irgendwie handicapiert war, dass da jemand noch eine Heilpädagogin ganz stark mit mir zusammengeschafft hat, wie man das heute macht und wie ich es auch extrem gut und wichtig finde, dass man das so macht. Aber es war ein Thema, es war gerade so im Umbruch. Es
ist ja, denke ich, Anfangs 2000er, oder?
Ja, genau. Ich versuche mich zu erinnern, aber ich habe nicht, also zum Beispiel nie ein Kind gehabt, wo im Rollstuhl war oder ein Kind.
Aber hättest du das zutraut?
So, ja, das ist ja nicht das Ding von Zutrauen, sondern dass, wenn du Pädagogik studierst, und das ist durchaus auch Heilpädagogik, das ist ein Fach gewesen, da schließt man ab drauf. Das gehört dann dazu. Also, ich glaube, sonst bist du im falschen Beruf, wenn du dir das nicht zutraust, dass du ein Kind aufnimmst. Aber ich habe schon immer sehr Respekt davor. Also, ich finde das schon, das ist sicher eine Arbeit, wo viel Kraft und viel Aufwand und viel auch Willen braucht, aber wo schlussendlich für alle wertvoll ist.
Ich habe immer ein bisschen Mühe mit den Heilpädagogen.
Ja, es gibt halt die und die.
Nein, also, ich habe schon Probleme mit der Bezeichnung, weil eine Behinderung musst du von meiner Sicht her nicht heilen, weil eine Behinderung ist. Und da habe ich eben schon mit dem Wortspiel manchmal ein bisschen Mühe. Aber dann stehst du eben manchmal auch an bei den Pädagogen, die jetzt nicht auf das Kind oder auf den Mensch losgehen, sondern mehr mit dem Fallbeispiel arbeiten. Und dann habe ich immer gedacht, ich bin ein Mensch. Behinderung ist ein zusätzliches Attribut. Da müsst ihr gar nicht gross den Fokus drauf tun.
Aber du sagst zum Beispiel auch, du sagst auch Behinderung. Ist das, wie du sprichst auch, du sagst auch Behinderung. Du sagst nicht so, aber die Konstrukte, ich sage jetzt irgendwie mit Handicap.
Also, ich habe einfach so
für Was mich... Was ist der Duktus für dich?
Für mich ist das Wichtigste, dass man immer sagt, von Menschen oder Kind mit Behinderung. Weil dann ist immer der Mensch oder das Kind im Fokus. Und jetzt nicht der Behindert. Oder?
Ich hatte auch ein lustiges Erlebnis mit dem Renato Kaiser übrigens gehabt, weil ich habe ja die Sendung, hast du nicht die Sendung gesehen, bei mir das...
Ja.
Also nicht die Sekten-Sendung, sondern Weihnachten.
Die haben ja doppelt drei, glaube ich, für Silvester auch gerade.
Also, jetzt haben wir zwei Sendungen gemacht. Und dort war er bei mir und es war gerade das Jahr nach Tabu.
Ja.
Und da wollte er dazu reden und da habe ich gesagt, Renato, du hast ja zusammengearbeitet in dieser Sendung Tabu mit... Und dann habe ich gedacht, jetzt sage ich nicht behindert, das kann ich nicht. Da habe ich überlegt, wie sie, und dann sagt Renato einfach, mit Menschen.
Ja.
Und das habe ich, das ist so mega, haben beide müssen lachen und ich musste lachen, teils beschämt, teils, weil es so klar und so offen ist. Ja, du hast recht, also aber Heilpädagogen ist sicher ein falscher Beruf, wie übrigens Kindergärtnerin auch. Übrigens, das ist auch nicht mehr.
Die haben keinen Garten,
oder? Die haben keinen Garten und da wird nichts irgendwie begossen und so. Ich glaube, das ist halt sowieso, wie man mit Sprache umgeht.
Sprache ist das Wichtigste.
Und das wird jetzt wahnsinnig auch, also sprich die ganzen Gender, rassistischen Sachen, Gender-Sachen, Gender-Sternchen, Doppelpunkte und so weiter. Und das finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Und es funktioniert auch. Es funktioniert, dass in dem Form, ich kann jetzt nur von meinen Kindern reden, dass meine Kinder nicht mehr wissen, das Wort Eskimo, oder? Was man auch nicht mehr sagt, wo man jetzt auch entschuldige, dass ich das da noch reproduziere, aber es muss jetzt sein für die Story, dass sie das Wort nicht mehr können. Ja. Sie können es nicht mehr. Für sie ist das Inuit und das ist.
Und
das
für ihr, also für sie, funktioniert. Und für sie geht das Leben gleich weiter.
Ja, sie leben anscheinend immer noch und sie können gleich über die Menschen, über das Volk und über die der indigene Stamm, können sie gleich irgendwie reden und können damit arbeiten, ohne dass ihnen der Kopf oder die Zunge abgeht.
Ja.
Und deswegen zeigt es mir, dass die Veränderung von der Sprache, es funktioniert und es braucht nicht viel. Und Deswegen ja, ist wahrscheinlich auch Heilpädagogik, ist komplett, haben wir noch nie Gedanken gemacht, aber jetzt, wo du sagst, es ist ein falscher Ansatz.
Es gibt ja dann auch andere Dinge, Sonderpädagogik. Wir sind auch nichts Besonderes. Wir werden manchmal zu besonderen Aliens gemacht von Politikern, die dann halt immer auf einen Kostenpunkt rumreiten. Mhm. Aber das wird zu weit führen. Aber was mich noch zum Thema Pädagogik auch interessieren würde, du hast ja die Kinder auch nachher müssen einschätzen, wenn sie nach dir gegangen sind in die Schule. Mhm. Ist das schwierig für dich?
Ich habe immer versucht, ein gewisses Grundvertrauen in die Kinder zu haben. Ich habe nicht so gerne geschaut, was das Kind nicht kann, sondern ich habe eher darauf geschaut, was das Kind kann. Und kann es mit dem Werkzeugkasten, das es dabei hat, wird es den Übertritt in die Schule, was ein wahnsinniger Gap ist. Ja? Also Kindergarten und Schulbetrieb, das sind komplett zwei unterschiedliche Welten. Das darf man schon nicht unterschätzen. Also bei den Schulen geht es zackig voran. Ich bin selber immer wieder verschrocken, wenn ich manchmal als Kindergartenlehrperson bin mal in die erste Klasse schaue, was kommt da für eine Lehrerin, für einen Lehrer, wie machen die? Und habe gedacht, Jesus Gott, ich muss völlig anders arbeiten im Kindergarten, weil die kommen mir unter die Rede. Da geht es ja zackig vorwärts. Und im Kindergarten ist halt eher so, oder ganzheitlich versucht man, und jedes Kind einzeln und so weiter. Also ja, das Einschätzen, ich glaube, das ist wirklich eine Erfahrungssache. Ich habe im ersten Jahr, als ich das gemacht habe, sicher viel mehr Schwierigkeiten gehabt und habe mir da viel mehr noch Gedanken und den Kopf und versucht. Und dann, wenn du dann aber jetzt irgendwie so 5, 6, 10 Jahre schaffst,
dann stumpfst du vielleicht ein bisschen ab.
Ja, abstumpfen ist auch falsch, aber man hat mehr Vertrauen, glaube ich, ins Kind.
Okay, cool.
Und du musst auch wissen, eben, wenn du ein weißt, wie dann die Lehrperson funktioniert, die dann kommt, wie die aufs Kind eingehen und so weiter, dann ist das schon. Also ich glaube, es hat viel mit dem Vertrauen, das du auch ins Kind hineinsetzt. Und die Fälle, die wirklich Hilfe benötigen, die sind sowieso, die gehen so über den Peak aus. Dort schaut man dann schon, das ist dann schon auffällig, wenn jetzt das Kind müsste, wenn man das Kind müsste zurückstellen oder wenn irgendwie das Kind eben eine Begleitung bräuchte in irgendeiner Form, eine Logopädie oder sonst in einer Form. Das sieht man dann relativ schnell, weißt du. Also, ja.
Und als Familie.
Und noch als Letztes, vielfach wissen das Kind selber sehr gut. Gell? Das Kind weiss, wenn es bereit ist für die Schule.
Ehrlich? Ja. Und wie merkt das denn Lehrperson?
Dass man schafft ja tagtäglich mit diesen Kindern zusammen. Und das Kind kommt, du merkst das Kind, dass jetzt ist es parat für die Schule, jetzt ist das Kindergarten, das war ganz toll gewesen. Und man merkt dann, ein Kind kommt auch gerne wieder in den Kindergarten, mal besuchen, mal eine Stunde lang oder so spät von der Klasse. Aber du merkst, dass das merkt man irgendwie. Aber wenn man Kind ganz direkt fragt, du mit der Schule, wie sieht es aus? Das kann man mal fragen. Also so habe ich es immer gemacht. Und dann ist ein Gespräch, ein 20-Minuten-Gespräch, redest du mal mit dem Kind. Und das erzählt dir dann schon. Und du merkst dann schon an dieser Erzählung, hat das Kind eine Ahnung, was da auf das zukommt? Oder ist das noch völlig irgendwo ganz woanders? Und dann gibt es ja da Mittel und Zwecke, mit dem umzugehen.
Und die Eltern abzuholen, dabei auch ins Kind Vertrauen zu haben, vielleicht nicht die falschen Bilder ins Kind transformieren.
Das ist etwas, wo ich und meine Frau täglich damit kämpfen mit unseren Kindern. Deswegen habe ich gesagt, ist es damals besser, wenn man, wie gesagt, wäre ich jetzt wahrscheinlich eine bessere Kindergartenlehrperson als noch Woche. Ja, es, wie gesagt, das Vertrauen, es braucht auf das Vertrauen ins Kind und dass irgendwie jedes Kind seinen Weg irgendwie geht und durch das Schulsystem irgendwie durchkommt und seinen Weg irgendwie macht. Und ich bin mit denkbar schlechten Voraussetzungen in meine Schulkarriere gestartet.
Erzähl mal von dem.
Also ich bin eigentlich immer ein motivierter Schüler gewesen, aber ich bin nie gut gewesen. Aber ich bin, ja, und dann hat auch angefangen, dann ist dann gleich auch gesehen, in der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften Klasse, dass ich, heute würde man es Mobbing nennen, dass ich gemobbt worden bin. Ich bin von Deutschland in die erste Klasse eingeschult worden, ich habe Deutsch geredet, das ist dazu mal, weißt du, ich bin auf dem Land, nicht weit von da, auf Horb, nicht auf dem Land, stimmt jetzt nicht, aber
Aglo.
Tut mir jetzt alle Horberinnen und Horber, es tut mir wahnsinnig leid. doch in der Aglo aufgewachsen. Und
mit feinem Hochdeutsch.
Mit einem Hochdeutsch. Meine Mutter war eher eine laute, ungewöhnliche Frau in dem Hort. Dazu reden von Anfang 80er Jahren. Ich selber habe, glaube wahnsinnig weird ausgesehen. Ich hatte schwarze Zähne und kein Binär. Und da bin ich schnell dann mal drunter gekommen. Und das ist dann wirklich so weit gegangen, dass ich eine Klasse wiederholt habe und das Schulhaus gewechselt habe.
Okay.
Oder man hat dann so die Versetzung dazu mal
gesagt. Weil das Mobbing so auch stark war.
Ja, ich bin einfach angepasst, wo. Wie gesagt, ich habe am Anfang des Gesprächs gesagt, ich erinnere mich nicht mehr so ganz genau, aber ich weiss, dass ich angepasst worden bin auf dem Schulweg. Dass ich wahnsinnig Probleme mit der Lehrperson bekommen habe, mit meinem Lehrer dazu mal in der 5. Klasse, dass meine Leistungen sind wahnsinnig tief waren. Und dann dazu mal ist das noch gegangen, das war noch vor den sozialen Medien, da hat man gesagt, nehmen wir den Dominik da raus. Und dann auf der anderen Strassenseite ist ein anderes Schulhaus, in einem anderen Quartier.
Die haben keine Ahnung. Oder
da bin so. Ich gekommen und dort, ab dort bin ich der Chef. Dort bin ich ein Jahr älter, oder?
Manchmal macht das ein bisschen etwas.
Das hat mich gerettet, ja. 100%.
Und das ist ein Jahr auch ein bisschen älter und so.
Genau, ich bin sowieso nicht immer so ein bisschen so das Herbst drin, bin immer so auf der Kippe gewesen, ein bisschen. Und das hat mir dann nochmal so einen Schub gegeben. Von dort ist es aufwärts gegangen, bis in die Sekt, dort bin ich grausam schlecht gewesen in der Schule. Aber bei allen mathematischen Naturfächern und so weiter, Physik, Mathe, Sprache, Französisch, grausam schlecht bin ich gewesen. Also zwei im Zeugnissinne. Ich bin mir da mit dem schlechtesten Durchschnitt, aber der meisten 6. Weil in allen Fächern, wo es nichts genützt hat.
Ja, wo wahrscheinlich musisch.
Religion, ja. Zeichnen, Musik, ja. Überall 6 drin gehabt, Turnen, allem anderen bin ich einfach übelst gesehen. Außer im Deutsch, also Geschichten schreiben, erzählen, das habe ich schon geliebt. Ich habe freiwillig jede Woche, ich bin glaube ein super Nerd, Streber, komischer Typ gewesen. Ich habe in der 6. Klasse jede Woche freiwillig einen Vortrag gehalten. Wo ich vorbereitet habe, einfach eine Stunde lang einen Vortrag hatte. Ich habe gesagt, jetzt habe ich etwas über Schlangen, jetzt habe ich etwas über griechische Götter, jetzt habe ich etwas über das, jetzt habe ich etwas jenes. Das war so das Ding. Und aber jetzt weiss ich gar nicht, wo wir angefangen haben. Das ist eine denkbar schlechte Schule, weil es ein schlechter Einstieg in die Schule. Ah genau, dort sind wir gesehen. Denkbar schlechte Einstieg in die Schule quasi. Nicht, wie gesagt, nicht guter Schüler gesehen. Und irgendwie habe ich gleich immer meinen Weg gemacht, obwohl ich komplett verpeilt war und nie einen Plan. Ich habe doch nie über die nächsten Ferien ausgedacht. Nie. Und auch bis 3. Sek nicht gewusst, was machen. Halbpatziges Lehrersemi versucht zu machen, mit Ach und Krach durch die Prüfungen durchgefallen. Auf einmal Berufsberater, zum Berufsberater, nicht gewusst, was machen. Und der hat gesagt, entweder wirst du Typograf, oder du wirst Kindergartenlehrperson. Das kommt raus bei deinem Test. Da musst du mir dann so einen Baum zeichnen und so weiter. Und dann habe ich gesagt, Typograf, ich weiss nicht, was das ist. Aber als Kindergartenlehrperson habe ich eine Vorstellung, was das könnte sein. Bei dazu mal schon Pfadi und so weiter. Das habe ich super gefunden. Alles, aber Geschichten alles, erzählen.
Mit
Storytelling.
Und mit Leuten. Reibung, oder?
Storytelling. Vorne stehen, Zeug machen, mit den Leuten Sachen erfinden. Das habe ich toll gefunden. Und im Kindergartenberuf habe ich das dann gefunden. Und irgendwie habe ich meinen Weg gemacht.
Das kenne ich auch von mir. Oder? Ich bin immer gerne in die Schule, weil dort ist immer etwas gegangen, Kollegen und so. Aber die Schule an und für sich hat mich nie gross interessiert, weil sie haben mir nie können, die Lehrpersonen haben mir nie können sagen, warum ich jetzt hier etwas muss machen. Und wenn es für mich nicht Sinn gemacht hat, habe ich sie in endlose Diskussionen können verstricken.
Das habe ich bei mir eher so gesehen. Es ist, ich habe teils sehr gute Lehrerinnen und Lehrer gehabt, teils. Aber bei mir ist das irgendwie so, ich habe mich nicht mal verweigert oder diskutiert, okay. Das nicht. Aber es ist einfach da rein und ich habe einfach das gemacht. Mathe ist bis heute für mich eine absolute Geheimsprache. Ich verstehe die Faszination und würde es gerne verstehen. Würde auch gerne auch in die Welt von diesen Zahlen, habe ich immer eintauchen. Aber es hat nicht funktioniert. Es hat mir nichts gesagt. Das habe ich einfach gemacht. Und ich bin auch heute, also jetzt, wenn mein Sohn mit Mathe-Aufgaben kommt, da hat er keine Ahnung. Ich muss zuerst die Augen nachschauen und sagen, erklärst du mir zuerst. Ich bin einfach, für mich muss aber immer irgendwie eine Vorstellung um sein.
Und vom Kindergarten oder Kindergärtner ist noch die Faszination Spiele geblieben, oder?
Aber das war vorher.
Okay.
Also das ganze Spielerische, Geschichten erzählen, ein Brettspiel, ein Kartenspiel erzählt für mich auch immer eine Geschichte. Bücher lesen, alles was mit Fantasy, Stories, egal was das ist, das kann ein Buch sein, das kann ein Film sein, das kann ein Brettspiel sein. Das mag mich bis heute begeistern. Und deswegen, da schließt sich auch der Kreis schön, tue ich weniger Podcasts hören, also dass ich lieber ein Hörspiel hören, wo ich irgendwo eintauchen kann und so. Und ich bin so viel mit schlauen, intelligenten Leuten zusammen, die mich umgeben und wo ich denen zulasse und so weiter, muss ich nicht nur im Zug auch noch schlauen, intelligenten Leute beim Schnorren miteinander zulassen.
Bist denn du auch jemand, der Leute beobachtet, oder ist es denn wirklich im Buch? Also,
wie beobachtet ihr
im Zug?
Im Zug?
Oder deine Mitmenschen, wenn es so nicht los ist? Oder bist du jetzt wirklich dann einfach der Leser? Was gut, auch cool
ist. Beides. Also, nein, Leute beobachten tue ich eigentlich nicht. Also, ich bin nicht so der Leute beobachten. Also bei mir, man muss wissen, bei mir, es trüllt immer im Kopf. Also, es
was trüllt es denn heute?
Also Ideen. Heute? Ist wirklich die ganze Zugfahrt. Habe ich wieder mal Musik gehört. Ich habe da meinen guten alten, weiß nicht, ob dir das noch
etwas Mal, du!
Sensationell, ja, oder? Ich habe wieder mal ein bisschen Musik draufgeladen, habe das wieder mal gehört und ich habe so und habe dann so überlegt, weil ich habe ja auch eine Band, ein Bandprojekt, wo es schon lange gibt. Und da bin ich mir so einmal überlegen, was macht man jetzt mit dem? Geht es das weiter? Oder kann man das auch mal irgendwann mal ein bisschen ad acta legen und so weiter?
Was hast du jetzt gerade drauf?
Das könnte man nicht. Ich kann also gerade das Demo von Slimy Members.
Beschreib mir es.
Das ist Punk, der ganz räudige Punk, irgendwo aus den USA, wo sie die Demo aufgeladen haben. Sehr ruppig, mit viel Hall auf dem Gesang, sehr aggressiv, kurze Lieder. Eher düster. Slimy Members.
Wie wird vom Streber in der Schule, der gerne Aufsätze wiedergibt, der Punk?
Du, also Punk ist für mich noch nie ein Loser. Also, weißt du, es gibt so zwei Strömungen, oder? Es gibt so den aggressive Punk, ich sag mal, das sind so die Leute, die nie nicht reingepasst haben, die dann gesagt haben, hey, das ist mein Auffangbecken. Punk, das ist egal, wo du herkommst, was du machst. Das Punk ist so, das gibt's. Und da gibt es auch welche, die sich ganz gezielt das aussuchen, weil es einfach wahnsinnig kreativ ist und aus dem eigenen rausschöpft. Das sind auch so die Strömungen, die es damals mal gab.
Und der politische,
und ich bin eher der Zweite. Und der politische, das kommt dann irgendwo zusammen. Ja? Okay. Und bei mir ist es, und bei mir ist es immer, haben wir das aktiv ausgesucht, bin auch zuerst über die Musik zu beim Pfadilager gesehen, ganz klassisch. Und jemand hat das Kassettchen dabei gehabt von den Toten Hosen. Und dann hat man das einen Sommer lang auf und runter gelassen. Und dann auf einmal hat man sich weiter, das ist so die Einstiegsdroge, Tote Hosen, die Ärzte, das ist so das Zeug. Und dann geht man immer weiter rein. Und das hat mir einfach wie eine Welt eröffnet. Ich habe gesagt, ja, das ist die Welt, wo ich mich wohlfühle. Das ist genau das. Das ist ein Umspinnen, das ist eigene Sachen entwickeln, eigene Band. Gerade sofort eine Band gründen. Wer kann auch nichts? Ah, der kann auch nichts. Also komm, du bist der Bassist, da haben wir ein altes Schlagzeug gefunden und du bist das und du bist das.
Bei welchem Instrument bist denn du hängen geblieben?
Instrument ist auch ein schwieriges. Ich würde sehr gerne ein Instrument können spielen. Ich habe mehrere Anläufe gemacht. Ich habe lange Mandoline gespielt, 3-4 Jahre lang, also als Kind. Ich war sogar im Ensemble gewesen, das ist dann aber irgendwann mal uninteressant geworden. Dann im Semi musst du auf Diplom abschließen. Ich habe abgeschlossen auf Blockflöte, Altblockflöte und auf Xylophon. Die Holzxylophon. Ja. Da habe ich abgeschlossen. Ich habe aber nichts mehr davon heute. Gitarre hat immer Wellen, aber ist für mich ein Buch der sieben Siegel, verstehe ich nicht. Also, auf was bin ich geblieben? Gesang ist geblieben natürlich, vorstehen. Und Schlagzeug. Schlagzeug, ja. Schlagzeug und Gesang, das sind so die Sachen, die man mehr einsetzen kann.
Warum Schlagzeug? drauf haben.
Das ist bei uns, das ist bei uns rumgestanden, Schlagzeug. Also ich komme aus einer wahnsinnig unmusikalischen Familie, wo aber Musik ist immer rumgesehen, aber niemand spielt das Instrument bei uns. Das ist auch noch krass, oder? Weder meine Mutter noch mein Vater hat immer so da, als könnte man ein Klavier haben. Ein Altes, das immer so da hat, als könnte ein Klavier spielen, hat es aber nicht können. Klavier habe ich auch mal gespielt, ein Jahr lang. Und ich war der Einzige, der immer wieder so Versuche unternommen hat. Und dann ist der Schlagzeug bei uns rumgestanden, weil der Brüder mal so ein bisschen angefangen zu spielen, aber auch nicht wirklich. Und dann ist das so hängen geblieben.
Wie bist denn du zu deiner Sendung gekommen, die deinen Namen trägt?
Ja, wie es vieles in meinem Leben ist, das zu mir gekommen. Also
wieder ein Name?
Ich habe mich lustigerweise mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Das war so gewesen. Und zwar, also kannst du nicht Schnellfassung erzählen, es ist relativ unspektakulär. Ich bin hier und wieder mal beim Fernsehen auftreten mit meinem Solo-Zeug, bei Giacobo, bei Eschbacher und so weiter. Ist das gesehen. Und dann hat es irgendwann mal geheißen, Schweizer Fernsehen sucht ein neues Format, weil Giacobo Müller werden in einem Jahr werden die aufhören. Und dann haben so ausgewählte Leute haben, das Mail bekommen, hey, wenn ihr eine Idee habt. Und dort bin auch ich drunter gewesen, und dort ist der Carpi drunter gewesen. Und ich habe ein Konzept geschrieben und der Carpi hat das Konzept geschrieben und wir haben uns heute gerade dann so frisch kennengelernt. Und dann haben wir unser Konzept zusammengeworfen. Und meine Idee war wirklich, ich hatte keine Lust, zum Vorhinein hineinzustehen. Ich hatte eigentlich die Idee, ich bin Autor oder Regisseur oder irgendwie so etwas. Und der Carpi hat gesagt, nein, ja, okay, aber steh doch mal für das erste Konzept, steh doch mal vorhinein, komm, wir tun jetzt mal dich rein. Und das war der Fehler gewesen. Und dann bin ich dort vorgestanden und bin nicht mehr weggekommen. Und irgendwann ist dann auch, zuerst hat es noch Club Deville geheissen, dann hat es Deville Late Night geheissen. Am Schluss habe ich alles aufgegeben und gesagt, also komm, jetzt heisst es Deville.
Ich bleibe jetzt heisst im Namen von meiner Mutter.
Ja, genau. Und und so ist das so. Du, das war ein Pitch gewesen, da bist du weiter vorgekommen, da hast du zuerst müssen das schriftlich vorstellen. Da sind von diesen 50 Einreichungen sind noch 20 rum gewesen, von diesen 20 sind noch 10.
Wie eine Casting-Show.
Mit wie?
Wie eine Casting-Show.
Ja, du hast dann immer wieder müssen vorstellen, den SRF-Leuten, wie immer, der KP, ich und der Peter Luis ist dann dort sehr schnell dazugekommen als Produzent. Haben wir müssen das verfeinern und irgendwann bist du dann mal, hat es mal einen Betrag gegeben, so also machen wir mal einen Pilot und dann haben wir dann gedreht und dann sind sie da gar nicht einverstanden gewesen mit dem, was wir da machen, aber sie sind, wie wir es machen, sind sie einverstanden gewesen. Also sie haben uns als Team festgehalten und gesagt, komm, jetzt machen wir eine Late Night Show, wobei es am Anfang geheißen hat, wir brauchen eine neue Show, aber keine Late-Night-Show. Das war die Voraussetzung vom SRF, die erste. Keine Late-Night-Show. Wir wollen nichts, was an Giacobo Müller erinnert, sondern etwas komplett Neues. Und dann haben wir etwas komplett Neues gemacht. Und das hat ihnen nicht gefallen. Und dann haben sie gesagt, machen wir eine Late-Night-Show. Und dann haben wir eine klassische Late-Night-Show gemacht. Und so jetzt ist das dann zustande gekommen.
Und wie beschreibt sie jetzt seine Sendung? Jetzt sind, glaube ich, schon bei 100 und etwas.
7 oder so.
Ja.
107, glaube ich.
Was ist sie für dich?
Für mich oder wie ich es würde beschreiben?
Beides.
Was die Sendung ist.
Oder beides.
Oh, das ist. Deville ist ganz klar ein Herzprojekt. Es hat x Gründe und Möglichkeiten gegeben, schon und auch gute Gründe, das Projekt auf Eis zu legen und zu sagen, jetzt ist genug und aufzuhören. Und es ist aber so ans Herz gewachsen und die Leute, mit denen ich zusammen arbeite, das sind handverlesene Leute, das sind alles tolle Leute, das ist, wir sind ja eine eigene Produktion, also wir werden nicht produziert vom SRF, sondern wir produzieren uns selber und verkaufen die Fertigshow am Sonntag quasi im SRF. Also das sind alles unsere, meine Leute dort dabei, unterdessen gute Freundinnen und Freunde und es macht einfach Spass, es ist immer streng, es ist immer saumässig streng und man kommt immer jedes Mal an den Punkt, wo ich sage, hey, jetzt, das ist das letzte Mal gewesen, ich mag ihn nicht mehr. Aber schlussendlich, wenn du es einem Fernseher dir selber anschaust und du eben auch einen Sponsor bekommst und die Staffel dann fertig ist und du ein bisschen Abstand hast, sagst du, doch, es ist einfach schon sau gut gewesen und es hat Spass gemacht und man hat gutes Zeug gemacht und dann gehst du schon in die nächste Staffel, aber du hast keine Luft mehr, du fährst schon einfach vorbereiten und machen.
Wie gehst du mit Erwartungsdruck um?
Das interessiert mich nicht
mehr. Und dein eigener an dich?
Der ist gross. David, der ist immer grösser, wobei auch ein bisschen relaxter, auch mit dem Vertrauen. Das kommt vielleicht auch, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Kindergarten gegeben. Das am Schluss ist am Sonntag, haben wir bis jetzt jedes Mal immer eine Show gehabt, wo ich 100% oder sagen wir zu 80% im schlimmsten Fall immer können noch hinter dem fertigen Produkt können stehen. Und ich sage doch, auch wenn wir mal am Donnerstag die Hände verrührt haben, Kopfteile mit dem Samstag aufzeichnen, Donnerstag, wenn noch nichts, wie sollen wir das schaffen? Irgendwie ist immer etwas rum und das nimmt schon sehr viel von der Angst auch. Wenn man das Gefühl hat, er hat so hyperventiliert, ich weiss jetzt nicht mehr, was sollen wir für Themen nehmen und so weiter. Aber klar, man will immer besser werden, man ist nie zufrieden. Das ist jeder, auch du bist wahrscheinlich mit keinem Podcast, bist du schlussendlich zufrieden und sagst, so, das ist jetzt wirklich aber mal richtig gut gewesen. So, du siehst immer, sagst, oh, da muss ich das nächste Mal, oder?
Ja,
das ist der Antrieb von jedem, der ja irgendeinen Output hat.
Oder auch, ich habe manchmal auch Schwierigkeiten, wenn ich mit Feedback überkomme, gewisses auch zu erklären, das hat in meiner Wohnung.
Aufhören. Erklären. Das bringt, mit erklären, du bringst nichts. Das ist, also, wo fährst du an? Wo willst du anfangen?
Ja.
Also, Das geht nicht und du bist ja auch niemandem Erklärung schuldig, schlussendlich.
Nein.
Du machst das jetzt für dich und jeder, der in der Öffentlichkeit steht, bekommt Kritik zu spüren, bekommt Feedback von Leuten, die es natürlich besser wissen, besser können und genau wissen, wie du es machen musst, dass noch mehr Leute besser finden. Und schlussendlich habe ich immer meinen Anspruch, dass ich eine Sendung machen will, wo ich sage am Schluss, doch, wenn das nicht ich wäre da vorne, ich würde das schauen. Oder ich würde sagen, wow, das ist jetzt cool gewesen, das ist gut gewesen. Das funktioniert nicht immer, aber vielfach. Und wenn es dann mal nicht mehr funktioniert, dann höre ich auf. Oder wenn ich einen Punkt erreicht hätte und ich sage, so, jetzt weiter rauf geht es irgendwie nicht mehr. Es geht nicht mehr rauf, dann hören wir es lieber auch auf, bevor
es runterkippt.
Bevor es runtergeht, genau.
Aber wie kommt man denn an das Feedback an, das einem weiterbringt? Weil ich habe das dann manchmal, dass ich Feedback bekomme und muss mich dann fragen, bringt mir das etwas oder nicht? Und dann, aber ich nicht genau weiss, ob es mir etwas bringt oder nicht.
Ich glaube, eigentlich weißt du ja, im Inneren weiss man jeder selber, ob Kritik berechtigt ist oder nicht. Also mir geht es so.
Es gibt viel
Feedback, wo man so ablehnt und sagt, nein, so ist es. Aber eigentlich weiss ich, Ich mag die Person vielleicht nicht.
Ja.
Aber eigentlich haben sie schon ein bisschen recht. Ich habe mir die nicht so Mühe gegeben oder die Nummer ist jetzt nicht so der Hammer gesehen oder was auch immer. Und sonst, man sucht sich halt seine Feedbacker auch aus. Also mit dem ist halt immer gut gefahren. Also dass ich mir schon auch ein bisschen achte auf wer höre ich, wer könnte schon, wer könnte mich. Und auf der anderen Seite wäre ich ganz neutral auch. Und da hast du schon so zwei, drei Leute, wo ich schon genauer reinhöre, was sie sagen und das auch versuchen umzusetzen.
Wie ist es für dich selber, dich zu sehen? Kannst du das?
Ich habe es jetzt diese Staffel das erste Mal gelernt. Diese Staffel.
Warum?
Ich weiß nicht, ich tue die Sachen, die ich selber herstelle oder so selten, tue ich die selber konsumieren oder nochmal mir anschauen. Wie gesagt, ich schaue nicht gerne zurück. Was vorbei ist, deswegen mag ich das Konzept der Late Night Show, der wöchentlichen, sehr, sehr gut. Du machst etwas, dann ist es fertig und dann interessiert dich niemand mehr, wenn der Sonntag durch ist. Das interessiert niemand mehr, sondern dann kommt das Nächste. Finde ich cool. Aber ich selber habe mir nie gerne zugeschaut, ich habe mir nie gerne zugelost, auch dieses Buch überreicht, das ich geschrieben habe.
Ja.
Das war auch so gesehen, das habe ich dann, nachdem ich das geschrieben habe, noch das mal zwei Monate nicht mehr anschauen. Und dann sind die Lesungen losgegangen, dann musste ich mit dem Buch wieder auseinandersetzen. Und das geht jetzt eigentlich besser denn je. Also und unterdessen habe ich auch so eine gewisse Distanz. Es ist immer noch so ein bisschen uncomfortable, wenn ich mir selber im Fernsehen zuschaue. Es ist einfach so. Aber ich habe so eine Distanz schon und schaue es auch so. Und es ist wahnsinnig hilfreich einfach. Also was könnte ich beim nächsten Mal besser machen? Was fällt mir auf? Aber ich muss mich dazu zwingen. Aber es hilft schon extrem. Ja.
Und wie soll ich jetzt das... Ich habe eine Frage im Kopf und ich weiß aber noch nicht genau, wohin das ich wollte. Kennst du das? wenn du irgendwie eine Frage hast, aber noch
ja, nicht... Ja, manchmal muss es ja gar nicht hinführen.
Das ist...
Eben. Es ist wie nicht, wir haben so Pointen im Kopf und denken, ja, aber wofür sie sind, warum, es ist einfach lustig. Wir machen jetzt die Pointe und ist ja gleich.
Wenn der Will Reibung erzeugt, ist dir das wohl? Oder eher weniger? Oder
doch, natürlich, Reibung heisst ja, dass es irgendwo ankommt, dass es gespürt wird anscheinend. Und bei all diesen Sachen ist mir schon wichtig, dass es Feedback kommt. Egal, ob es gut oder schlecht ist. Und wenn es Reibung erzeugt, also du sprichst jetzt wahrscheinlich an, also welche Ombudsfälle oder irgendwie so Geschichten. Doch, das ist etwas, also es ist aber immer der schmale Grad, das ist ja immer der schmale Grad. Es liegt mir nichts daran, billig zu provozieren. Das ist, das liegt, weißt du, ich gehe nicht hin und sage, so, jetzt machen wir so lange Papstwitz,
ja,
bis der Briefkasten explodiert bei den Ombudsleuten.
Oder der Papst zum Interview kommt.
Ja, oder der irgendwie so. Das ist es nicht, sondern wir suchen unsere Ziele schon sehr genau aus und überlegen dann erst nachhinein, ja, wird das reibige Zeug noch nicht. Aber es ist immer die Story da, wenn wir die Story erzählen und dann überlegt man, dann könnte das reibig auslösen, aber das machen auch nicht mehr, das macht dann das Fernsehen für uns. Weißt, wir geben dann ihr Skript und sagen sie, wir gehen da gegen Glencoe oder Syngenta oder was auch immer, oder gegen einen Freikiller oder gegen irgendeinen Sektenhain, ist ja wurscht, das wird und so. Und dann denke ich schon...
Ist man vorbereitet?
Ja, aber eben, dann ist es ja schon zu spät, weil wir haben ja die Geschichte schon gemacht und dann bringe ich die Geschichte so, wenn ich denke, doch, das ist gut, auf den Punkt kommt, das schlau erzählt, das macht Spass auch zum Schauen, so erzählen wir das. Aber klar, hat auch schon Fälle gehabt, wo ich dann eben auch gehört habe, auf Leute, die noch nicht so gerne hören, sprich Fernsehleute, und die geben mir dann gleich das Feedback und dann gehe ich nochmal in mich und denke, ja stimmt, ich nehme jetzt die Formulierung, nehme ich jetzt zurück. Die ist jetzt vielleicht ein bisschen zu provokativ oder man hat dann das festes Gefühl, ich hätte jetzt persönlich irgendeine Abrechnung mit diesen Leuten und so weiter. Braucht es gar nicht, braucht es nicht. Und das nehme ich raus. Das sind so Lerneffekte. Aber klar, Reibung will man, weil wenn es keine Reibung gibt, dann findet man ja nicht statt. Irgendwie, dann sendet man es nicht raus.
Ist Late Night für dich zwanghaft auch politisch oder eher was gesellschaftskritisch? Was ist es?
Ist es eigentlich, ich finde Late Night ist nicht zwanghaft politisch. Und ganz am Anfang von meiner Karriere, wo mit David Late Night, ist ja wirklich so die Idee gewesen, also wo der Kap und ich das entwickelt haben, ist ja wirklich die Idee gewesen, ein Kindergeburtstag für Erwachsene. Das ist so die erste Idee gewesen. Und dort ist das Politische gar nicht fest mitgespielt. Also ich bezeichne mich jetzt schon als politischer Mensch, aber ich bin ganz sicher am Anfang, wo wir angefangen haben, nicht politisch wahnsinnig interessiert gewesen. Und ich wollte eine Sendung machen, die Spass macht, wo man gerne anschaut, aber Kindergeburtstag für Erwachsene. Der Karp war genau so gewesen. Und mit der Zeit ist man aber immer weiter eingetaucht in die Materie. Und unterdessen bin ich politisch sehr interessiert und habe wirklich den Anspruch, auch da politische Themen zu behandeln. Und wir machen auch wahnsinnig viel Politik in Sendung. Also sicher 3/4 oder mehr ist unterdessen ja. Politik oder 13 politische Themen, ohne dass wir auf totale Tödeleien oder Spass verzichten müssen. Was ich zum Beispiel finde, was uns angenehm unterscheidet von anderen Formaten.
Gibt es mit der Politik auch Reibungen? Also wenn einen politischen Joke machst oder jetzt einmal ein
oder weniger Politikerinnen und Politiker haben ein sehr ein Herzfähli oder wie sagt man? Dicksfähli?
Ja, Dicks.
Und weniger, es sind mehr so Fusssoldaten, die sich wehren. Also irgendwelche Parteisoldaten, nenne ich es jetzt einmal. Jungpolitiker, die auch versuchen, irgendwie noch in die Medien zu kommen, wenn sie also jetzt wie mit dieser Konzerninitiative, das ist von einem jungen Mann von der FDP gestartet wurde. Und der hat natürlich da auch probiert, sich irgendwo in Szene zu setzen. Und das ist auch gut so. Das hat ihm geholfen, das hat uns auch wahnsinnig geholfen, schlussendlich. Es hat viele Sachen geregelt, denn das Urteil über die Konzerninitiative, die zu unseren Gunsten ausgefallen ist. Aber nein, das sind jetzt selten. Also, es hat auch schon gegeben, dass Frau Gössi sich gemeldet hat. Das hat es auch schon gegeben. Gibt schon immer wieder auf Twitter und so, gibt es so Sachen, Reaktionen. Aber schlussendlich ist die Schweiz da sehr hart im Nehmen, Politikerinnen und Politiker.
Und kannst du uns schon ein bisschen anteasen, wie die neue Staffel wird? Oder ist das noch so im Entstehen?
Wir müssen das Konzept Deville so, wie wir es jetzt aufgebaut haben in der letzten Staffel, das funktioniert, das verhebt. Wir haben eine gute Quote, wir haben eine treue Zuschauerschaft. Ich bin sehr zufrieden damit. Aber schon nur, dass jetzt wieder Leute kommen, das wird wieder vieles ändern. Und klar, wir versuchen da uns zu verbessern, immer. Wir versuchen neue Sachen zu machen, neue Leute einzustellen, neue Sachen ausprobieren, gerade im Online-Bereich. Ist jetzt der Auftrag da, dass wir da uns natürlich
stärker aufstellen?
Gut, Sketch bleibt, Sketch-Einspielen, das ist unser Erfolgsprodukt von Anfangs an und da werden wir nicht viel ändern, das läuft einfach weiter. Nein, aber auf ein neues Format, neu, man muss auch, glaube ich, neu denken, jetzt auch mit dem ganzen digitalen Zeug. Und da sind wir wirklich hart dran. Und wie immer ist das Problem das Geld, wie immer. Auch online kostet, also das weißt du besser, also mit dem ganzen Zeug. Es braucht einfach eine gewisse Qualität. Du zeichnest da mit 3 Kameras auf, weil irgendwann kannst du ja nicht mehr mithalten im World Wide Web.
Das ist so, weil alles immer schnell. Aber ich probiere natürlich gleich, nicht nur immer mich zu treiben zu lassen, also, so, sondern ich habe jetzt das und bin jetzt auch gut gefahren mit dem und probieren dann immer wieder punktuell etwas ein
bisschen zu machen. Genau. Und wenn wir von Staffel, also wenn du Deville beobachtest, wir sind von Staffel zu Staffel, wir müssen umbauen, umarrangieren. Also ich würde sagen, für die, die Deville lieben und gut finden, da wird sich nichts ändern. Und wir versuchen natürlich, dass Leute, die Deville noch nicht lieben und gut finden oder noch nicht können, was auch unterdessen jetzt nicht mehr so viele sind, dass die auf uns stoßen oder uns eben ins Herz schliessen. Und dafür probieren wir natürlich immer Anpassungen zu machen.
Mal, Dominik, wir haben jetzt 52 Minuten geplaudert.
Das ist doch schön.
Das ist sehr schön. Und vielleicht gibt es noch die ein oder andere Frage an mich. Wenn es die nicht gibt, bedanke ich mich echt herzlich. Und
ja, dann erzähl doch noch, hast du schon ein bisschen geblufft mit dem, dass du da den Job bei SRF bekommst?
Nein, weil ich habe lange darauf warten, dass es überhaupt offiziell wurde.
Ja, herzlich willkommen im Boot. Das ist, da kannst du, wenn du bist jetzt bei SRF, du bist jetzt dort dabei und du kannst dich auf viele tolle, aber auch viele schwierige Momente gefasst machen, weil natürlich das ist nicht mehr Anarchy und jeder macht für sich, sondern jetzt bist du dabei.
Nein, und es fordert und fördert mich auch, weil ich habe schon gemerkt, Fernsehen, dort musst du einfach da sein und musst funktionieren.
Und da reden ganz viele Leute reden mit.
Und auch, ob mit oder ohne Behinderung, du musst oder du darfst funktionieren.
Ja.
Ohne gross müssen, wie geht das und so, es wird einfach gemacht.
Ja.
Und das habe ich dann schon auch gemerkt, wie viel Potenzial ich eigentlich noch habe, wo ich gar nicht gewusst habe, dass ich sie habe. Mhm. Das ist noch spannend
gewesen. Aber das ist doch schön, du siehst, es ist auch eine Tür aufgegangen, da bist du locker durchgerollt.
Ja.
Und hast jetzt wie viel 16 hast du
gesagt? 13 sind es denn.
13, also es geht 13 Tage die Olympiade.
Ja.
Also für die Paralympics.
Paralympics, du 20 Minuten mit Gast.
Mit jedem Gast. Ein Talk, also schon mit einem Talk. Das ist ja genau dein Ding und das, ich meine, das ist ja mega cool. Und ja, ich meine, vielleicht sind wir sogar so weit, dass es eben nicht der Jan halt nur für Paralympics, weil er haha im Rollstuhl ist, sondern vielleicht einmal für das normale Sportstudio. Wieso sollst du nicht können ein Lichtsteiner-Interview oder irgendjemand anderen? Ne? Das ist halt immer das Ding.
Du, da mache ich mir überhaupt noch keine Gedanken. Was mir jetzt wichtig ist mal, dass der Parasport als Sport angeschaut wird. Nicht immer zuerst der Link muss passieren, Behinderung und dann der Sport. Da gab es SRF jetzt mit meiner Sendung schon mal einen Weg, dass man auch da wirklich einmal den Sport kann konsumieren und auch geniessen und auch mal abgestecktes Setting überkommt. Nicht nur ein 5-Minuten-Beitrag, sondern dass es wirklich in einem 20-minütigen Journal gesättigt, also gefestigt wird. Ja. Und ich habe es schon geschafft, ich bin bei G&G im Flash gekommen.
Also höher geht es nicht mehr. Also so ist es. Jetzt musst du noch nicht Politik einsteigen und dann wirst du bei mir noch Thema.
Nein.
Und dann ist dann gut.
Politik habe ich aufgehört. Ich habe auch schon jenste Politiker da gehabt.
Ja.
Und ob jetzt links wie rechts, wenn es um das Thema Behindertenpolitik geht, gehörst du ganz straube Sachen. Nur eine Partei ist bis jetzt noch nicht gekommen.
Also noch nicht da an Tisch, weil sie nicht eingeladen hast oder weil sie
ich
nicht...
Ich habe eingeladen.
Und wer ist das?
Der geht immer die Sonne auf im Logo.
Ah, aber ist aber noch lustig, dass die nicht kommen. Yeah. Weil die sind eigentlich sehr sendungsbewusst. Die wollen ja immer zu mir in die Sendung kommen.
Ehrlich?
Und ich lasse sie nie ein. Also ich lasse sowieso grundsätzlich wenig Politikerinnen und Politiker ein. Weil ich finde, die Schweiz ist einfach zu klein, dass du kannst Politiker weiter als eine Armlänge auf dich zukommen lassen, dass du noch gut kannst Jokes darüber machen. Ich bin mal, ich bin mal 30 Minuten mit dem Roger Köppel im Stau gestanden. In seinem Auto. Und seit diesen 40 Minuten fällt es mir schon schwerer, Jokes über ihn zu machen.
Weil gleich eine kleine Verbindung
ist. Irgendwie, du spürst ja dann den Mensch.
Aber wie sind ihr zusammen in einem Auto im Stau gestanden?
Das ist ja egal. Nein, wir haben eine gemeinsame Fernsehaufzeichnung gehabt. Und dann sind wir irgendwie nur über Leutschenbach oben gestanden. Und ich bin ja immer mit Bahn und Bus unterwegs. Und bin irgendwie dort gestanden, hat er gesagt, wenn sie mitfahren, hat er will. Und dann hat er gesagt, ja gut, komm, das haben jetzt auch noch nicht viel gemacht mit dem Köppelrosch im Auto mitgefahren. Und hat das gemacht. Und ja, es war eine spannende Erfahrung auf jeden Fall.
Aber manchmal muss man auch ein bisschen spannende Erfahrungen machen.
Genau, aber zum Teil eben auch nicht. Und ich finde, wenn du willst, schön offen sein bleiben und dann willst du einen kleinen, mir ist wichtig, einen gewissen Abstand zu haben. Also ich mache das nicht extra, dass ich jetzt nur sage, oh, das SVP lade ich nicht ein, aber...
Ich weiss auch nicht warum, weil ich würde gerne mal einen SVP vertreten.
Ja, aber ein paar Jungs, die kommen nicht.
Ich habe jetzt einmal den... Weil ich im Kanton Zug beheimatet bin, habe ich einmal den Zugvertreter angefragt.
Ja.
Der hat nichts dergleichen getan. Ja. Und du, eben, ich bin mehr im Gespräch interessiert, wie du jetzt Meinungen müssen zu vertreten.
Ja.
Und darum habe ich dann auch aufgehört. Oder? Ich bin eher links angesiedelt, auch von meinem Gedankengut. Ja. Aber wenn ich dort dann auch wieder Sachen höre, Thema Menschen mit Behinderung müssen, also die Gesellschaft ist beauftragt, uns zu integrieren. Mhm. Kommt dann meistens von links.
Mhm.
Und das sage ich immer, wenn Gesellschaft ist, was sind denn wir?
Mhm.
Und dann kommt auch schon wieder eine gewisse Reibungsfläche.
Aber gut gemeint ist aber nicht immer
das
gut.
Ist dann positive Diskriminierung fast. Und dann habe ich gedacht, vor allem hörst du immer das Gleiche. Jeder hat seine Standpunkte und was ich halt auch gemerkt habe, viele Vertreter in der Politik haben zum Thema Behinderung und Politik eigentlich gar keine Stellung oder haben keine Ahnung. Und dann x-mal über Barrierefreiheit und diskutieren mit politischen Vertretern, das reizt mich nicht
mehr. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Mal, Dominik, ich habe es richtig genossen.
Ja, und, danke. Schön gewesen, hier reinzukommen und so ein bisschen ganz locker da mit dir ein bisschen zu schwätzeln.
Und ich freue mich auf die neue Staffel.
Ja. Danke, ich mich auch. Und ich freue mich auf Paralympics. Ich werde sicher mal reinschauen, ganz sicher.
Und gibst mir dann Feedback.
Ja, mach ich.
Das würde mich sehr interessieren. Danke dir vielmals.
Bitte, sehr gerne.